Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen Nähe und Vertrauen, damit wir uns wohlfühlen. Wir brauchen vor allem aber echte Nähe. Nähe zu uns selber, aber auch zu Mitmenschen. Das sagt Anna Dorothea Kauer-Brandt. Sie ist Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis in Biel. Warum jeder Mensch unterschiedlich viel Nähe braucht, was das mit unserer Kindheit zu tun hat und wie wir Beziehungen aufbauen und stärken, über das rede ich heute mit ihr. Herzlich willkommen bei uns im Wankdorf.
Merci vielmals, dass ich zu so einem interessanten Thema etwas sagen darf.
Ja, sehr gerne. Anna Dorothea Kauer-Brandt, wann habt ihr euch das letzte Mal jemandem nahe gefühlt?
Also heute am Morgen beim Aufwachen, da habe ich mich mir selber sehr nah gefühlt. Das ist fast jeden Morgen so. Das ist so ein Moment zur Besinnung, bevor ich aufstehe, wo ich noch ein bisschen mich begrüße sozusagen, mir einen schönen Tag wünsche, noch ein bisschen einfach bei mir bin. Und dann als Nächste, was ich dann erlebt habe in diesem Thema, ist, dass ein SMS von meinem Mann da war und ich fahre jetzt am Wochenende zu ihm. Und da habe ich mich auch gefreut und nöchig gespürt. Wir haben uns jetzt 3,5 Wochen nicht gesehen. Wir leben nicht immer zusammen und dann ist es umso schöner, wenn wir uns dann wieder treffen.
Das ist auch schön, wenn man sich auch nicht nur durch körperliche Nöchig nachfühlen kann.
Genau.
Nöchig ist etwas sehr Komplexes und vor allem sehr individuell. Es gibt Menschen, die extrem viel Nöchig brauchen. Andere fühlen sich schnell überfordert mit Nöchig, suchen eher so ein bisschen Distanz, Abstand. Wieso ist das so?
Ja, das entscheidet sich eigentlich schon in den ersten 3 Lebensjahren, ob wir später mal eher leicht und unbeschwert in Beziehung Nähe suchen können oder ob wir da eher so ein bisschen schwerfällig sind. Also zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass wir sicher gebunden sind. Das ist so ein Fachausdruck, das heißt, dass wir wirklich Urvertrauen entwickeln können in unseren ersten Beziehungen, nämlich zu den Eltern. Zum Beispiel ist es auch wichtig, dass die sogenannte Symbiose, das ist das erste Lebensjahr, wo das Kind sich wirklich noch als Teil der Mutter fühlt, dass die Symbiose auch glückt. Ich sage immer gern, wir brauchen Wurzeln und Flügel, um später Nähe gut leben zu können. Das heißt, eigentlich ist es Wurzeln und Flügel heißt bedingungslose Nähe. Egal wie wir uns entwickeln, ja, wir können ja auch ganz anders werden, als die Eltern sind zum Beispiel.
Und was genau aus dieser Erfahrung in der Kindheit entscheidet dann, ob wir es aus Erwachsenen auch Nähe zulassen können?
Ja, wenn wir zum Beispiel oft enttäuscht worden sind, ja, wenn wir früher so in meiner Generation hatten wir uns ja stundenlang weinen gelassen, das ist zum Beispiel eher schädlich für die spätere Entwicklung in dem Thema. Oder auch, was genauso ungünstig ist, wenn die Bedürftigkeit der Eltern zu fest in die Beziehung reinspielt zum Kind. Dass wir so fast schon ersticken, ja? Die Mutter uns braucht, statt dass es umgekehrt ist.
Das suchen wir dann tendenziell die Stand.
Ja, das ist also, entweder wir sind nicht mehr frei in dem Thema. Wir haben wie keinen inneren Maßstab. Aber es kann sein, dass wir eher Distanz suchen. Es kann aber auch sein, dass wir genauso weiterleben, ja.
Wie beeinflusst das dann unsere Beziehungen im späteren Leben?
Also es beeinflusst zum Beispiel unsere Partnerwahl schon. Wir suchen häufig etwas Ähnliches und wiederholen dann so negative Erlebnisse, eigentlich um sie besser auflösen zu können. Aber dann müssen wir uns dazu auch entscheiden. Mhm. Und sonst wiederholen wir es endlos und sind wir immer wieder enttäuscht oder werden immer wieder zurückgewiesen. Das ist, die Partnerwahl ist entscheidend, aber auch, wie wir mit Nähe und Distanz umgehen. Es wird viel schwieriger sein, eine Balance zu finden und das ist wichtig. Man kann ja nicht immer nah sein. Es ist ja immer wieder eine Distanz zwischendurch notwendig, um sich wieder zu finden. Und es gibt Menschen, die diese Distanz fast nicht aushalten, die sich dann klammern an jemanden.
Was sich dann klammern, aber das kann auch dann ungesund werden, dass man zu viel Nähe sucht. Wieso ist das so? Was kann ich dagegen machen, wenn ich das Problem habe?
Also, dass man in eine Abhängigkeitsbeziehung gerät, das passiert immer aus irgendeinem Mangel. Oder ob das jetzt ein Selbstbewusstsein ist oder Selbstvertrauen oder auch, weil man einfach früher zu wenig Nähe hatte und zu wenig Stabilität und deswegen kein Urvertrauen entwickeln konnte. Ja, also das ist nicht so einfach, was man dagegen machen kann. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viel Menschen, Frauen und Männer, wirklich in einer Art Beziehung leben, die ich wie einen Käfig beschreiben würde, ja. Und man muss überhaupt etwas dagegen tun wollen. Also die Menschen tun sich oft schwer, aus diesem geschützten Käfig hinausgehen zu wollen, auch selbst wenn die Tür offen ist, weil dann herrscht ja erstmal ein Moment von Unsicherheit. Man muss sich erstmal dazu entscheiden und dann den Mut haben, sich mal einen Moment lang auf sich selber zu besinnen und vielleicht mal eine kleine Auszeit nehmen und mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mal alleine bin? Oder was passiert mit mir, wenn ich dann in dieser besonderen Beziehungskonstellation mal etwas Neues wage? Also mal in eine neue Handlung gehen, ist auch sehr wichtig. Auch das Gefühl hinkt immer hinterher. Und manchmal muss man einfach etwas Neues wagen. Aus den Gewohnheitsmustern ausbrechen. Ganz klein einen neuen Schritt.
Was ja auch Mut braucht und eben der Willen, wie ihr sagt, dass man vorwärts kommt.
Ja.
Es gibt dann auch das andere Beispiel von Leuten, die vielleicht sich unwohl fühlen mit zu viel Nähe, die eher Distanz suchen. Wieso ist das bei diesen Leuten entstanden?
Ja, häufig aus einer Angst heraus, zurückgewiesen zu werden oder verletzt zu werden. Und nach meiner Erfahrung können wir eigentlich nur vor Momenten Angst haben, die wir auch schon erlebt haben. Ja, also ich weise wieder auf die frühe Kindheit zurück oder auch die spätere Kindheit. Also zum Beispiel auch, passiert denn nicht nur alles im Elternhaus. Es ist zwar die kleinste Zelle in der Gesellschaft, aber es passiert ja zum Beispiel auch viel in der Schule. Mobbing ist so eine wesentliche Erfahrung. Kinder können grausam sein. Und Kinder, die gemobbt werden, die entwickeln in wichtigen Phasen ihrer Kindheit und Jugend auch Ängste, sich einzulassen, ja, wieder enttäuscht zu werden. Wir leiden oft unter der Angst, zurückgewiesen zu werden. Oder aber auch unter der Angst, wenn ich mich wirklich einlasse, was kann dann passieren? Ja? Plötzlich kommt fast eine Panik auf bei einzelnen Menschen. Auch vor Körperkontakt oder vor Sexualität. Oder wenn Sexualität und Liebe zusammen ist, gibt es Menschen, die das fast nicht aushalten, ja.
Und zum positiven Erlebnis schaffen, muss man sich ja gleich trauen irgendwie, für eben auch das Gegenteil sich selber zu beweisen, oder?
Ja.
Was würdet ihr jetzt einem Patienten von euch raten, wie er auf den Weg kommt?
Also was ich immer versuche, ich gebe ja nicht so gerne Ratschläge, das sind ja auch Schläge, sage ich immer, sondern ich versuche den Klienten ganz konkret zu zeigen, wie sie sich selber beruhigen können, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können und wie sie ihre Emotionen auch regulieren können. Viele Menschen sind ihre Gefühle und sie können lernen, ihre Gefühle zu haben und zu bewältigen. Liebevoll, ich sage oft mütterlich und väterlich mit den Gefühlen umzugehen. Dann bestimmen nicht die Gefühle mein Leben und mir meine Gedanken, das ist für mich so die Oberfläche, sondern bestimmt eher das, was ich mache, wird dann eher getragen von dem, was ich im tiefsten mir wünsche. Also wichtig ist, dass ich mir meine Bedürfnisse bewusst werde, dass ich mir meine Ängste bewusst werde und mit all dem umgehen lerne.
Also eigentlich sehr intensiv mit sich selber schaffen, oder?
Ja.
Und nicht ignorieren. Das
genau.
Das ist jetzt alles relativ theoretisch, aber wie kann ich das dann wirklich umsetzen?
Also ich zeige zum Beispiel den Leuten, die zu mir kommen, wie sie ihre Sehnsucht zum Beispiel im Körper wahrnehmen oder auch ihre Angst. Das heißt, sie machen mal die Augen zu und gucken, wie spüre ich die Sehnsucht im Körper. Und dieses Dabeibleiben, ohne drüber nachzudenken oder gerade zu grübeln oder Kommentare abzugeben, die bewirkt schon eine große Erleichterung und einen größeren Innenfrieden und auch eine Gelassenheit. Und wenn es jetzt darum geht, neue Schritte zu wagen, dann arbeite ich gerne mit Vorstellungen. Wir können erst etwas Neues umsetzen, wenn wir eine Vorstellung haben, wie das aussieht, ja, wenn ich das mache. Und da arbeite ich mit allen Sinnen. Also die Leute können sich konkret vorstellen, wie es aussieht, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt und welcher Geruch und welcher Geschmack damit verbunden ist. Dann wird das ganz konkret und für das Gehirn ist es schon wie ein erlebter Durchgang. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Deswegen, wenn wir uns was Negatives vorstellen, also so quasi Heimkino, Katastrophenfilme, reagieren wir auch mit so viel Stress. Das Gehirn denkt, das ist schon. Und ich sage grundsätzlich, wenn wir in der Zukunft neue Schritte wagen wollen, erstmal das zu üben, in der Vorstellung.
Und dann sorgen.
Ja, und dann geht es wie von alleine schon. Ja.
Im Magazinartikel bin ich auf ein Zitat von euch gestockelt und dort sagt ihr, nur wer authentisch ist, der kann echt die Nähe zu anderen aufbauen. Das geht so ein ähnliches Thema rein. Wie werde ich denn authentisch?
Indem ich zu mir stehe. Und zwar bedingungslos. Indem ich am Anfang, wenn das vielleicht schon, wenn wir mehr nach unseren Konditionierungen leben, wie die meisten Menschen, wir werden ja wirklich erzogen zu gefallen, es richtig zu machen. Wir richten uns auch danach in unserer Kommunikation häufig ganz unbewusst, dass wir uns zurückhalten oder schnell checken, wie kommt das jetzt an? Wir sind nicht mehr so in unserer Mitte und handeln nach unserem tiefsten Impuls. Und das entfernt uns eben von uns. Und dann werden wir unauthentisch.
Das kennt, glaube ich, jeder, oder? Man will gefallen, man will erfolgreich sein, man will irgendwo reinpassen, oder? Ja. Auch unbewusst vielleicht. Ja.
Das ist natürlich unser Dazugehörigkeitsgefühl. Das ist ein wichtiges Grundbedürfnis. Und wir sind biologisch immer darauf angewiesen gewesen, auch in früheren Zeiten, dass wir zu einer Gruppe gehören. Alleine hätten wir gar nicht überleben können. Und es geht eben darum, die Balance zu finden zwischen Dazugehörigkeit und Individualität. Die Individualität dürfen wir nicht mehr aufgeben. Oder die müssen halt viele Menschen erst wieder entdecken. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was sie wollen, was sie fühlen. Das ist verschüttet. Und das muss man, deswegen sage ich, Entwicklung ist so, dass ich das wieder auswickeln muss, bis ich wieder zum innersten Kern komme. Und das geht auch Schritt für Schritt. In kleinen Schritten Neues wagen, mich zu zeigen, zu widersprechen, mal Nein zu sagen oder mich mal hinstellen. Und zwar mit Herzklopfen, weil es vielleicht was Neues ist, ja. Also es lohnt sich. Denn wenn ich nur meine Maske zeige und dann kommt mir jemand nah oder hat mich gern, dann hat er meine Maske gern, aber nicht das, was ich im Tiefsten vielleicht wirklich bin. Und so meine ich, dass das Nähe nur zwischen zwei authentischen Menschen entstehen kann.
Wo man so ist, wie man ist, oder? Und seinen Bedürfnissen folgt da.
Genau.
Es gibt ja auch viele Menschen, die zwar ein gutes Umfeld haben, Familie, Freunde, die sich aber vielleicht gleich manchmal allein fühlen. Was gibt es da für Ansätze, die Beziehungen zu stärken?
Beziehung kann ich grundsätzlich stärken, indem ich mich öffne und zeige und vielleicht mal das anspreche. Denn vielleicht ist es ja so, dass ich mit Menschen umgeben bin, die nicht gut zuhören. Das ist wirklich eine Kunst, gut zuzuhören und aufeinander einzugehen. Und dann ist es wichtig, dass ich mir selber eine Stimme gebe, um gehört zu werden, um Beachtung zu finden. Es gibt natürlich grundsätzlich immer eine gewisse Einsamkeit, die auch zu uns gehört, bei aller auch positiven Nähe, die wir erleben dürfen. Das gehört zu uns als Mensch. Und es kommt jetzt sehr darauf an, ob ich jetzt so in eine Negativschlaufe komme, vielleicht sogar in Selbstmitleid, weil mich niemand versteht und weil ich ja so allein und unerkannt bin, oder ob ich versuche, aus dieser Einsamkeit etwas zu machen. So in dem Sinne, dass ich mich mal mit mir selber verbinde, dass ich die Erfahrung machen kann, ich gehöre zu mir. Das geht nicht nur übers Nachdenken, es geht vor allem auch über Körperwahrnehmung. Auf das lege ich großen Wert. Wir leben wesentlich zu viel im Kopf und auch so Streitpaare, ja, die argumentieren dann die ganze Zeit und sind nicht mehr so in ihrem Herz. Und eben durch Einsamkeit kann ich mich auch verbinden mit anderen Menschen. Ja? Denn wenn ich mich ganz ehrlich damit auseinandersetze, dann muss ich ja irgendwann drauf kommen, dass es den anderen ja auch so geht. Ja? Also so als alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Die fühlen sich oft völlig alleingelassen, ja, von der Gesellschaft, in der Familie, von den Freundinnen, die in Ausgang gehen. Und dann können die mal irgendwann merken, es gibt ja noch andere alleinerziehende Mütter, kann man da vielleicht Verbindungen schaffen, sogar gelebte Verbindungen, nicht nur im Geiste.
Und der da aktiv den Kontakt suchen,
oder? Ja, genau.
Jetzt das aktiv Kontakt suchen, jetzt auch Leute kennenlernen, jetzt von dem Beispiel, wo wir geredet haben, Wir sind momentan in einem Jahr, wo ich würde sagen, wo wir alle so noch nie haben erlebt mit dem Coronavirus. Da hat uns wirklich das Leben auf den Kopf gestellt, kann man sagen. Und der Begriff Social Distancing ist auch entstanden, der heute ja viel mehr ist als nur ein Begriff. Es ist eigentlich schon fast eine Verhaltensregel. Wir halten Abstand, überlegen uns vielleicht auch zweimal im Zug, wo die jetzt neben die Person sitzen, hat die jetzt etwas dagegen oder habe ich Mühe damit oder darf ich jetzt meine Freundin umarmen? Hat das Verhalten vielleicht auch längerfristig Auswirkungen auf die Menschen?
Ich denke, das hat auch längerfristig große Auswirkungen auf Menschen. Es verunsichert erstmal stark in einem Thema, wo wir eh schon verunsichert sind. Ja? Und da geht es ja auch drum, am Anfang haben wir viele Vorschriften bekommen, wie viel Meter Abstand und was erlaubt ist und was nicht mehr erlaubt ist. Und ich denke, mit der Zeit wird das verwässern und jeder muss selber eine Antwort finden. Das heißt für mich auch Verantwortung übernehmen für eine Situation, in der ich eigentlich hilflos bin und mich sehr schnell ausgeliefert fühlen könnte, eine eigene Antwort zu finden. Das steckt auch in dem Wort Verantwortung drin.
Und also für mich herauszufinden, was ist mir jetzt zu viel nahe und was ist okay für mich?
Ja, also zum Beispiel mit dem Umarmen. Ich habe persönlich jetzt 3 Monate, glaube meine Söhne gar nicht gesehen. Und am Anfang haben wir uns auch nicht umarmt, aber inzwischen habe ich eine Art Umarmung gefunden, wo wir uns nicht gerade anpusten. So irgendwie so ein bisschen verwurstelt, aber das hat mir einfach auf die Dauer zu sehr gefehlt. Und ich denke, das muss jeder so für sich selber rausfinden. In der Praxis schüttle ich nicht mehr die Hände, ich mache jetzt Namaste. Das ist eigentlich noch eine sehr schöne Geste, weil sie mich an Demut erinnert und das ist sehr wichtig, dass ich das in meiner Arbeit behalte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dabei zu bleiben. Wobei ich jetzt zum Beispiel eine Mutter, deren Sohn sich umgebracht hat und die schon länger zu mir kommt, da fehlt mir diese tröstende Geste. Und das wird die Zeit mir zeigen, wie ich längerfristig damit umgehe. Also sehr problematisch finde ich das für ältere Leute in ihren letzten Lebensmonaten oder Wochen manchmal sogar. Und was viele ältere Leute jetzt erlebt haben, zum Teil mussten ja Menschen auch sehr, sehr einsam und alleine sterben. Und das finde ich wirklich schwierig, das Thema.
Extrem.
Und ich arbeite jetzt zufällig auch gerade mit einem Heimleiter, der ein Altersheim leitet. Und ich sehe ja, wie der sich Gedanken macht und sich Supervision holt. Wie geht er in der Verantwortung damit um und wie kann er das abwägen, ja? Besuch oder kein Besuch und wie Besuch. Also das hat tiefe Folgen und auch für die jungen Leute. Das tut mir auch für die jungen Leute sehr leid, dass sie so jetzt zurückgebremst werden. Die gehen doch gerne raus und brauchen den Austausch mit den Gleichaltrigen. Und dass die jetzt auch so eingeschränkt sind zum Teil, finde ich wirklich schade. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich wirklich nötig, dass wir uns besinnen.
Kann man vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft schauen und sich vielleicht sagen, ja, die Nähe, die mir jetzt gefällt hat, die kann ich irgendwann vielleicht kompensieren. Kann man das überhaupt? Kann man Nähe kompensieren?
Da habe ich meine Zweifel. Ich denke, am besten kann ich es mit mir selber kompensieren. Also wenn ich jetzt 2 Monate gelitten habe, also ich hatte eine junge Frau in meiner Praxis, die ist wirklich in der Umgangssprache fast durchgedreht, ja. Die hat verzweifelt zu mir gesagt, wie soll ich die nächsten Tage, Wochen überleben? Die lebte zum ersten Mal allein, die Schule war auf Distanz, keine Kollegen, kein Ausgang, gar nichts. Die hatte gerade die Ablösung noch von zu Hause zu bewältigen. Und ihre Großmutter durfte sie auch nicht mehr besuchen. Ob die das dann letztendlich, wenn sie dann alle wieder sehen durfte, war sie vielleicht einen Moment erleichtert. Aber ob man das kompensieren kann, da habe ich wirklich meine Zweifel. Ich denke, man kann die Zeit nutzen, um mit sich selber in beste Gesellschaft zu kommen. Denn das können wenig Menschen. Einfach mal mit mir selber sein und gucken, was passiert. Oder auch mal so etwas Negatives auszuhalten. Das sind wir uns heute nicht gewohnt. Wir lenken uns ständig ab.
Oder ja, vor allem Handy oder ja. Elektronische Medien. ist vielleicht auch nicht immer gesund, oder?
Gar nicht. Ja. Ich würde alle ermutigen, mal was anderes auszuprobieren. Ich denke, das haben auch viele junge Leute auch gemacht. Ich kenne einige, die haben Yoga-Übungen gemacht oder angefangen zu meditieren oder eine Sprache gelernt oder auch einfach mal gelernt, aus dem Fenster zu gucken oder zu musizieren. Da gibt es ja viele schöne Beispiele, so von Balkon zu Balkon. Aber die Nähe zu sich selber entsteht nicht durch Ablenkung, im Gegenteil.
Ist vielleicht jetzt auch die perfekte Zeit dafür, oder? Also man sagt ja auch, aus jeder Krise gibt es auch etwas Gutes und sind viele Leute, die zum Beispiel im Homeoffice am Arbeiten, haben vielleicht auch mehr Zeit. Viele sagen auch, ich fühle mich entschleunigt. Ist vielleicht auch die perfekte Zeit, für sich mehr mit sich selber und seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, oder?
Ja. Ja, ich denke auch, man kann diese Zeit für sich sehr gut nutzen.
In diesem Fall haben wir unsere Aufgabe, haben wir unsere Aufgabe angenommen, wir wissen, was wir zu tun haben. In diesem Fall sage ich merci vielmals für das interessante Gespräch und alles Gute.
Merci, euch auch alles Gute.